Willkommen beim Podcast-Kanal der Luxamed GmbH. Alle Informationen rund um die Luxamed-Therapie, biologische Zellregulation, Mikrostrom und weitere interessante Infos aus dem Gesundheitssektor. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wie bereits in unserer ersten Episode am 31.12.2017 angekündigt, hier noch direkt am heutigen Tage, also dem Silvesterabend, eine weitere Episode mit einem kleinen Special, denn ich habe Ihnen, wie gesagt, einen Audiomitschnitt mitgebracht und zwar von einem Vortrag von Dr. Woracek auf einem Seminar, das wir dieses Jahr durchgeführt hatten im Berchtesgaden bei Heilpraktiker Burkhard Hock. Und weil der Vortrag so spannend war und tolle Inhalte und Erklärungsmodelle auch von Dr. Woracek vermittelt worden sind, dachte ich mir, das ist ein guter Anlass, hier eine Podcast-Episode herauszumachen. Ja, und dann bleibt mir gar nicht viel anderes zu sagen als viel Spaß bei diesem Mitschnitt. Bitte entschuldigen Sie die Audioqualität, die war jetzt im Seminarraum nicht so einfach super darzustellen, aber ich denke, es ist alles verständlich und die Inhalte kommen gut rüber, kommen gut mit, von daher viel Spaß und viel Erfolg.
In der Zelle da. Und die ist 0,8 bis 0,9 ungefähr, das ist der physiologische Bereich. Und im Endeffekt gibt es ja nur drei Formen des energetischen Haushalts, den wir haben. Und zwar, wir haben, ich zeichne das mal hier in diesen drei Bereichen, wir haben einen, der ist, der schwingt, das heißt unsere energetische Potenziale schwingen in einem gewissen Rahmen im physiologischen Bereich. Und wenn das nach unten geht, dann ist das unterhalb unseres physiologischen Rahmens und ein anderer Teil einfach oberhalb unseres physiologischen Rahmens. Das heißt, das hier ist im Endeffekt hyperthermisch, das ist hypothermisch und das ist normothermisch. Das heißt, es geht im Endeffekt um den Energieinhalt in unserem Gewebe. Danke, danke. Und dieser Energieinhalt in unserem Gewebe, der wird gemessen, heißt es auch sogenannter Heat Content, der wird in Joule gemessen. Mhm. Und dieser Energieinhalt wird in Joule gemessen, Joule wird auch Wärme gemessen. Und dieser Heat Content, weil Heat Content wird ja praktisch für adiabatische Vorgänge verwendet, das heißt geschlossene Vorgänge, aber wir sind ein adiabatisches System, das heißt wir sind ein offenes System, das heißt wir sind unterworfen Druck, Temperatur, von außen und noch anderen Einflüssen, sodass im Endeffekt das Ganze heißt nicht Heat Content, sondern das Ganze heißt Gipsenergie. Und diese Gipsenergie ist im Endeffekt der energetische Inhalt unserer Zellen. Kann man nachlesen, könnt ihr alle mal nachlesen unter Gipsenergie, was das alles, wie komplex das berechnet wird, wird auch mit der Faradayschen Konstante noch zusätzlich berechnet und so weiter. Und diese Gipsenergie, die kann entweder zu viel oder zu wenig sein. Ja, das heißt, wenn wir uns im Körper wenn wir einen Patienten haben, der krank ist, hast eine Frozen Shoulder, nimmst einen Patienten, greifst nur mit deiner Hand hin. Und wenn man nicht ganz zu unsensibel ist und mal drauflangt, was spürst du? Kälte. Genau. Das heißt, da fühlt man Kälte. Man fühlt, da passiert nichts. Ja? Beim Toten fühlt man auch Kälte. Ja? Und bei einem, wenn man ein heißes Knie nimmt, ja, dann ganz einfach, da fühlt man Wärme. Das heißt, was wir im Endeffekt messen, worauf wir Einfluss haben, ist auf den Energieumsatz. Und dieser Energieumsatz, das ist das Wichtige, der Energieumsatz hier, also Delta G ist hier unter 0. Und hier ist Delta G über 0. Ja, das heißt, das ist ein endothermer Zustand, ja. Und das ist ein exothermer Zustand. Ein endothermer Zustand, da ist das Produkt ja, im Endeffekt höher energetisch als das Edukt. Und hier ist es genau umgekehrt.
Exothermisch mehr.
Ja, exothermisch. Nein, exothermisch ist ein niedriger Energieinhalt. Delta G, der Gipsenergie, ist im exothermen Zustand niedriger, ist unter 0. So. Das heißt, was wir im Endeffekt haben ist, das sehen wir, ich habe das jetzt schon so gezeichnet, dass wir ungefähr auch diese Kurve hier haben. Hier haben wir die 120 und hier haben wir die 0. Ja. Das heißt, was probieren wir? Das macht Ihr Physiotherapeut, macht, wenn du Wärme irgendwo drauf geben willst, weil du zum Beispiel diesen versteiften Patienten, das heißt, was passiert, wenn du ihn auf einem Luxamed-Gerät misst, wo hast du deine Kurven?
Bei der
oben. Genau, du hast deine Kurve oben. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier gemessen, haben wir hier viel niedrigeren Widerstand als hier. Und wenn du ein wenn du zum Beispiel ein entzündetes Kniegelenk misst, bist du hier. Ja? Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier sehr hohen Widerstand, hier sind wir klein. Verstehst du? Das ist von dem Punkt her ist die Sichtweise. Ich rechne jetzt nicht den Strom, weil wenn du normalen Strom nimmst und du nimmst normale Milliampere Stromstärken und legst dann die Leiche ran, klar, die hat massiven Widerstand. Ja? Aber was wir messen ja einen Energieumsatz. Wir messen ja den Umsatz. Das heißt, wir messen ja gar keinen Strom. Das Problem ist, im Endeffekt, die oxidative Phosphorylierung in den Zellen ist ja ein Energiefluss. Und wenn wir ein eingesteiftes Gewebe haben, da haben wir keinen Energieumsatz drin. Und genau im eingesteiften und deswegen haben wir einen hohen Widerstand, weil da nichts passiert.
Ja gut, nur wir haben ja, wie wir uns gestern darüber unterhalten haben, da ging es ja um die Frage des Widerstandes. Aber danke für diese Erklärung, weil jetzt ist es auch ganz klar, das ist mir jetzt total klar, dass es so ist. Ja. Nur wir haben uns gestern über den Widerstand von der Narbe unterhalten und von normalem Gewebe, über den Widerstand.
Ja, über Widerstand denke ich metabolisch.
Ja, ja.
Verstehst du?
Ja.
Ich denke, also meine Denkweise ist metabolischer Natur.
Meine das ist genauso. Ist Strom.
Ja, Strom, genau, das war der Unterschied.
Darum haben wir
gesagt, weil das sind zwei verschiedene Welten, gedanklich.
Du hast ja voll und ganz recht.
Ja. Das heißt, du hast auch einen Widerstand, wenn jemand steif ist, hast du auch in der Bewegung Widerstand. Ja. Also rein funktionellen Widerstand. Ja. Aber hier hast du einen metabolischen Widerstand. Ja. Ja. Nur zu der kurzen Erklärung, damit ich das gerade stelle. Weil da kannst du natürlich 100-mal messen, wie du willst.
Ist mir voll und ganz klar, ja. Okay. Danke, vielen Dank.
Nur, das gibt es dazu Fragen noch.
Da kommen immer nie Fragen, wenn du das erklärst, komischerweise. Ja. Meistens kommen da nie Fragen.
Nein, also ich könnte das natürlich projizieren. Es
ist sehr verständlich, dass man zwei Dinge auseinanderbringt.
Ja, weil, wie gesagt, ein exothermer und endothermer Zustand, es gibt rein biophysikalisch gesehen keine anderen Erkrankungsbilder. Es gibt nur diese und die verschiedenen Schwankungen dazwischen. Nicht mehr.
Ja. Also geht im Grunde genommen einmal um zu viel und einmal um zu
wenig. Vollkommen richtig.
Ja.
Das ist ja, aber das ist ein physikalischer, Biophysik, das ist nichts anderes. Ja.
Exotherm, Wärme geht raus,
vollkommen richtig.
Dann drin.
Vollkommen richtig.
Endo drin, Exo raus.
Genau. Vergleichst du mal gerne
mit Beule produziert
einfach Wärme und eine simple Erklärung, ein simples Erklärungsmodell, wie ihr euch das erklären könnt. Dadurch kriegt ihr auch das Verständnis für die Kurven. Mhm. Ja. Nur, aufpassen, ihr therapiert jemand geht hoch, dann geht er nach Hause, ihr misst es ja, hat er schon wieder unten die Kurve. Ja. Das Problem ist, was passiert, ist, dass insgesamt der Stoffwechsel in den Leuten angeregt wird. Ja, das heißt, das heißt nicht, dass er entzündet hier ist, nur dass er auf einer höheren Ebene wieder arbeitet. Ja. Und das geht es ja. Im Endeffekt, wahrscheinlich ist es so, dass im Endeffekt die Elektronen auf ein höheres Niveau um eine Etage wahrscheinlich nach oben gehen. In chemische Energieumwandlung, in Form von ATP. Ja? Aber das müssen ganz schwache Ströme sein. Da gibt es also Studien von der Harvard-Universität darüber und so weiter, also von mehreren. Und das heißt, die haben das schön oscillating fluctuating field can be used by enzymes to drive chemical reaction away from the equilibrium. Das heißt, ich kann auch mit dem Strom, wenn ich einen Zustand, energetischen Zustand habe, kann ich auch den Strom, mit dem Strom, von diesem Zustand wegfahren. Und oft ist es ja so, wie du schon gestern gesagt hast, der Patient kommt deswegen, weil er an einem Punkt der Heilung angekommen ist, wo er nicht weiterkommt. Und dann müssen wir ihm helfen. Und dann brauchen wir irgendwelche Methoden, egal welche Methoden therapeutische das sind, wenn es nicht unbedingt gleich das Schneiden ist, dass wir mehr oder weniger ihm helfen, über diese Kante zu kommen. Und dadurch können wir zum Beispiel mit dem Mikrostrom plötzlich den Stoffwechsel anleiern. Oft ist es so, der Patient ist blockiert aufgrund von vielen Medikamenten. 95% der Medikamente, die wir heute verwenden, sind metabolische Blocker, ja, und nicht metabolische Modulatoren. Oder sind so sogar mehr, vielleicht 98%. Ja. Sagen wir mal, ein Medikament, das beschleunigt. Ja, es gibt nicht viele, ja, ganz wenige. Ja, und deswegen 98% der Medikamente sind, oder 95% sind metabolische Blocker. Und wir müssen über diese Blockade, deswegen, weil ein chemischer Wall, der vor uns steht, und über den müssen wir rüber. Und da bleibt der Patient dann hängen oftmals. Mhm. Ja, seien es jetzt Gifte von außen, seien es irgendwelche metabolische Produkte, was auch das immer ist. Aber und da müssen wir aufgrund dieser, sagen wir, Zuführung an Energie, müssen wir ihn, sagen wir, beschleunigen. Mhm. Das ist, die Narbe, stelle ich mir so vor, das ist wie eine massiv geladene Batterie, die keinen Abnehmer hat. Mhm. Ja? Verstehst du? Von dem Punkt her, von der Denkweise her.
Ja, ja, ja.
Und in dem Moment, weil ich die Narbe würde ich nie mit Eis behandeln. Mhm. Ja? Ich tue gerne drauf. Das heißt, ich versuche, Energie abzuführen. Mhm. Das heißt, ich restarte, ich brauche eine Aktivationsenergie, kennen wir ja aus der Chemie, sogenannte Aktivationsenergie, die brauchen wir oftmals, damit es zu einer chemischen Reaktion kommt. Mhm. Und deswegen bitte diese Erklärung, ich hatte das hier mal dargestellt, wenn ich eine niedrige Kurve habe, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, mhm. und dann kann Energie kann absorbiert werden, um sie praktisch aus einem Zustand in den anderen zu fahren. Und umgekehrt, ich kann den einen Zustand von oben, kann ich wieder nach unten fahren. Mhm. Das heißt, ich kann variieren, ich kann von hier nach oben umgekehrt
gehen. Also ich kann zuführen und auch rausnehmen.
Vollkommen
richtig. Ich kann bremsen und Gas geben.
Mhm. Vollkommen richtig. Und das ist das Schöne daran, du kannst Gas geben und bremsen, aber sogar auf einer Stelle, anatomisch gesehen. Das heißt, es gibt Strukturen, die nebeneinander zwei verschiedene Energiezustände haben. Der eine ist exotherm, der andere ist endotherm.
Also lokal begrenzt.
Genau. Und wie behandle ich dann? Normal, klassisch? Ja? Schwierig. Wie willst du gleichzeitig Gas geben und bremsen? Also Eis geben und Wärme.
Ja. Ich würde dann bei den kleinen Geräten mit dem Hyper-Hypo-Programm arbeiten.
Ja, das kannst du, aber du kannst auch so arbeiten, dass du, wie ich gesagt habe, die Funktion des Gewebes folgst. Mhm. Das heißt, die Anlage in der Richtung der Funktion des Gewebes machst. Das heißt, du kannst, deswegen gibt es auch diese gekreuzten Anlagen, die wir haben. Ja. Sei es jetzt am Knie, das ist ein bisschen von der Philosophie ein bisschen anders, die du vertrittst, ich weiß schon, aber das ist, sagen wir, dieses biochemische oder physikalische Erklärungsmodell. Mhm. Ja? Dabei im Endeffekt, oder anatomisch-physikalisches Erklärungsmodell. So wie in den Geweben oder Gefäßen, wir wissen, Strom wird transportiert über die Gefäße, auch über die Lymphe. Mhm. Und so ist es auch so, dass Strom transportiert wird über die Funktionsrichtung des Gewebes. Ja? Und da auch die Kommunikation geschieht ja auch so. Ja? Und deswegen bitte entschuldigt, dass ich da nochmal so
reingegriffen habe. Nochmal eine Frage zu diesem ECC-Modell, wie das heißt.
Elektro-Conformational
Coupling. Genau, das ist ja auch eine Art Mikrostrom, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja,
also was kann das, was das Luxamid zum Beispiel nicht kann?
Nein, das ECC ist ein wissenschaftlicher Begriff für die Umsetzung der äußeren Energie in die chemische Energie durch die Enzyme.
Ja.
Und das ist es, das wurde wissenschaftlich untersucht. Da gibt es einen Astumian, Professor Astumian, der sich damit sehr stark beschäftigt hatte. Die haben sich mit niedrigen Formen, aber höherfrequentig damit beschäftigt vor allem. Und die haben halt festgestellt, dass man die Energie aus dem Körper reinführen kann und rausführen kann aufgrund von Modulation von Strömen.
Mhm.
Ja. Und deswegen ist es ja so, deswegen wollte ich das noch geklärt haben, damit ihr alle mal überlegt, wir haben hier Strom und wir haben hier BCR. Ja? Das heißt, dass man die zwei Sachen insofern nicht verwechselt. Ja, das ist nicht so, als wenn du Finger in die Steckdose steckst. Ja? Ja, dann bräuchte man die komplizierten Geräte.
Und noch meinen alten Nemec wieder aktivieren.
Ja,
zu der Dini.
Ja, also das sind feine Ströme. Ich meine, der Stoffwechsel geschieht ja in Nano- oder Mikroampere im Körper. Ja? Nur im Bereich der Nerven läuft es in Milliampere, die Nervenübertragung. Ja? Aber sonst der eigentliche Stoffwechsel in den Zellen geschieht mit ganz, ganz schwachen Strömen. Und jetzt stell dir vor, du gibst auf diese schwachen Ströme 1000 oder 10.000-fach stärkeren Strom. Was passiert dann? Geht kaputt. Ja, deswegen geht auch die ATP-Synthese kaputt mit Tensströmen. Ja. Deswegen auch die Erklärung, was der Patrick gestern gesagt hat, dass wir ab ungefähr 600 Mikroampere im Endeffekt einen Stopp der ATP-Synthese haben, keine Weiterentwicklung und umgekehrt, umso höher es geht, geht es nach unten. Du verbrennst die Zelle im Endeffekt. Ja, deswegen sage ich, TENS ist eine elektrische Anästhesie, ja, und nichts anderes, das hat keine kurative Wirkung von dem Punkt. Ja, nur so, wir müssen mit der Sprache sprechen, mit dem das Gewebe spricht.